Hallo, mein Name ist Patrick Rosenblatt. Ich habe vor 10 Jahren die Shopify-Agentur eShopRed gegründet. Zu unseren Kunden gehören heutzutage Ortlieb, Gießwein, Vorwerk oder auch Bugatti Fashion. Unsere Kunden haben letztes Jahr ca. 400 Millionen Euro Umsatz über Shopify gemacht. Das heißt, hier geht es um The Real Deal, nicht irgendwelche Startup-Geschichten. Deswegen auch der Titel Shopify für Profis. Ihr könnt euch vorstellen, dass wir in den letzten 10 Jahren extrem viele Fettnäpfchen mitgenommen haben, gerade wenn es darum geht, Shopify in komplexen und hochskalierten Szenarien einzusetzen. Und damit nicht jeder diese Fehler wiederholen muss, haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen.
Willkommen bei einer neuen Folge von Shopify für Profis. Heute beantworten wir die Frage, was AB-Testing ist, warum man das macht, wie man das am besten angeht und im Endeffekt, wann sich diese Investition amortisieren sollte. Dazu habe ich heute einen Gast dabei, den Williams, der bei uns das ganze Thema leitet, und dem werde ich ganz viele Löcher in den Bauch fragen. Ich wünsche ganz viel Spaß und hoffentlich Nutzen beim Hören dieser Folge. Williams, willkommen im Podcast. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Deines Zeichens Subject Matter Expert für AB-Testing bei uns, bei eShop Guide. Und wie auch sonst, wenn ich Menschen interviewen darf, werde ich die Gelegenheit nutzen, auch meine persönliche Neugier zu befriedigen und dir ein paar Löcher in den Bauch zu fragen. Bevor wir da reinstarten, vielleicht so einen kleinen Ausblick, was wir uns heute vorgenommen haben. Wir werden natürlich erstmal nochmal ganz kurz reiterieren, was sind AB-Tests, warum überhaupt, ne? Warum macht das Sinn? Wie findet man die richtigen Tests, Praxisbeispiele reingehen und natürlich auch den Elefanten im Raum adressieren. Ne? Was macht KI mit dem Thema AB-Tests? Muss man, ist das überhaupt noch eine menschliche Aktivität in Zukunft oder jetzt schon? Was kann Shopify da und so weiter? Also das so ein bisschen als kleinen Ausblick. Und wie immer sollte man nach dem Hören dieser Episode ein wenig schlauer rausgehen, als man reingekommen ist. Und ich würde sagen, lass uns doch mit einer kurzen Vorstellung von dir anfangen. Wer bist du? Was machst du bei uns? Und was hast du uns heute zu berichten?
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Williams. Ich bin CIO, Subject Matter Experte für AB-Testing. Das heißt, ich verantworte die strategische Ausrichtung und die Umsetzung von Conversion Rate Optimierung, aber hauptsächlich bezogen auf AB-Testing. Und das mache ich dann für unsere Shopify-Händler, die mit eShop Guide zusammenarbeiten.
Cool, danke. Da war jetzt schon in der Vorstellung ein ganz interessantes Thema drin, ne? CRO, CRO, Conversion Rate Optimierung. Mhm. Ne? AB-Testing ist sozusagen ein Werkzeug der Conversion Rate Optimierung. Ich bin auch, was das Thema Conversion Rate Optimierung, ich finde, das ist auch ein unglücklicher Akronym, weil Conversion Rate ist ja auch nur eine KPI, die sozusagen in der Umsatzformel ist. Die andere ganz wichtige ist da ja auch Warenkorbwert und wenn man dann auf CLV geht, auch noch Bestellfrequenz und sowas. Nichtsdestotrotz hat sich CRO irgendwie durchgesetzt, muss man ehrlicherweise sagen. Und das werden wir jetzt wahrscheinlich in dieser Podcast-Folge nicht ändern oder adressieren. Nur auch für ZuhörerInnen, das ist vielleicht ganz interessant, ne? Die Welt ist nicht so schwarz-weiß und man kann ganz viele Sachen optimieren, was uns vielleicht auch zu der ersten wichtigen Frage bringt. Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie wenig HändlerInnen tatsächlich AB-Testing betreiben, ja, weil meinem Verständnis nach, und das kannst du gerne mal challengen oder auch bestätigen, ist das ja sozusagen die statistisch in Anführungszeichen garantierte Methode, Optimierung zu betreiben. Statt ne, nach dem Bauchgefühl zu sagen, ich mache mal hier dieses oder jenes, sondern ich bewege mich halt iterativ und sozusagen wissenschaftlich voran. Vielleicht kannst du einmal kurz umreißen, was AB-Testing eigentlich ist, wie das Setup ist, ne, warum das wissenschaftlich ist und nicht Bauchgefühl. Und bin natürlich auch gerne zu deiner Einschätzung gespannt, warum du glaubst, dass das noch nicht jeder macht.
Ja. Also zuallererst, was ist AB-Testing überhaupt? Das ist im Grunde genommen ein kontrolliertes Experiment. Das gibt es jetzt nicht nur im E-Commerce, das gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Viele der Zuhörer werden es vielleicht schon mal, das nennt man da nicht so, aber in klinischen Studien macht man im Grunde genommen was Ähnliches. Das heißt, wir vergleichen in der Version A, also meistens haben wir eine Null-Hypothese, das heißt, was auch immer wir verändern wollen, hat keinen Einfluss auf das, was bisher da ist. Und wir wollen rausfinden, ob jetzt die B-Version oder die A-Version besser performt. So, und das machen wir dann, indem wir im E-Commerce zumindest machen wir das so, indem wir zwei Versionen einer Webseite aufsetzen. Die B-Variante wird dann die Veränderungen beinhalten. Die A-Variante bleibt das Original und wir schauen uns dann direkt gegenübergestellt an, wie diese Varianten zueinander performen. Genau. Also vielleicht noch zu den anderen Fragen, die du gestellt hast. Du meintest ja gerade, dass sehr viele der Shopify-Händler oder generell Online-Händler viel nach Bauchgefühl machen. Ich glaube, dass die Sache ist, das liegt daran, dass Entscheidungen nach Bauchgefühl zu treffen meistens der schnellste und einfachste Weg ist und auch der Weg ist, wie sie überhaupt zum Erfolg gekommen sind ursprünglich. Also vielleicht haben sie eine Grundlage an Fachwissen, eine Grundlage an Erfahrung, die sie eingebracht haben, um dieses Unternehmen erfolgreich zu machen. Aber das geht nur bis zu einem gewissen Punkt, funktioniert das gut. Und dann irgendwann mal, wenn dein Shop sehr weit optimiert ist, nach den Best Practices, kannst du nicht mehr nur nach Bauchgefühl handeln. Bei deinem Bauchgefühl hat häufig auch Lücken und du brauchst dann Daten, um diese Lücken füllen zu können.
Ja, finde ich eine smarte Einschätzung, ne? Das mit dem unternehmerischen Bauchgefühl, das ist ja immer so eine Sache und das bringt einen ja auch dahin, wo man dann steht und wo man dann über AB-Tests nachdenken kann. Vielleicht nochmal zur Ergänzung, du hast gesagt, das ist nur ein Experiment im Endeffekt, ne? Also wo man dann statistisch auswertet, hat das jetzt was gebracht oder nicht? Ich finde den Vergleich mit klinischen Studien, ich glaube, das hat jeder schon mal gehört, ne? Wenn geguckt wird, okay, ist ein Medikament jetzt wirksam oder nicht, ne? Auch vor dem Hintergrund von Placebo-Effekten und sowas, das ist ja statistisch oder wissenschaftlich gar nicht so einfach, eine Wirksamkeit sozusagen herzustellen. Und da ist dieses, ich habe eine Versuchsgruppe A, eine Versuchsgruppe B und da vergleiche ich gewisse Dinge. Ich glaube, inzwischen sogar bei den Studien hast du auch eine Vergleichsgruppe C, ne, mit diesem Placebo-Ding, aber das geht jetzt so ein bisschen zu weit. Und dann ist ja der Clou, dass du zumindest jetzt im Kontext E-Commerce und Conversion-Rate-Optimierung jetzt nicht nur einen Test pro halben Jahr mal machst, sondern guckst, ne, wie war die Wirksamkeit, wie jetzt bei klinischen Studien und Medikamenten, sondern ja im Endeffekt da in so ein Momentum reinkommen willst, wo du möglichst viele Tests in möglichst kurzer Zeit fahren will oder möglichst frequent sozusagen den Test durchführen möchtest. Und da, korrigiere mich, da ist der limitierende Faktor ja eigentlich, wie schnell kannst du statistische Relevanz des jeweiligen Experiments oder des jeweiligen Tests herstellen, was, glaube ich, hauptsächlich abhängig ist auch vom Traffic, den du hast, oder?
Genau, also was wir tun, wie gesagt, wir haben eine A- und B-Variante, deswegen A-B-Tests. Wir können auch eine C-, D- und E-Variante, also wir können auch Multivariantentests aufsetzen, die wir miteinander vergleichen. Und was wir da dann machen, sagen wir schauen uns die Kaufrate an. Sagen wir, die Farbe des Warenkorb-Buttons haben wir geändert und wir wollen jetzt schauen, hat das jetzt die Kaufrate in der geänderten, in der B-Variante erhöht oder nicht. Am Ende des Tests sehen wir dann vielleicht eine höhere Zahl bei der B-Variante, aber das reicht meistens nicht aus, um dann zu sagen, okay, das ist definitiv besser als die ursprüngliche Version. Denn wir müssen auch beachten, es kann auch Zufall sein, dass gerade die Kunden, die in der B-Variante gelandet sind, häufiger in den Warenkorb-Button geklickt haben. Woher wissen wir, dass es nicht einfach nur statistisches Grundrauschen war, dass es jetzt einfach besser performt hat. Und genau dafür haben wir diese statistischen Modelle, die da im Hintergrund arbeiten. Also es gibt ganz viele, aber wir arbeiten da entweder mit dem frequentistischen oder dem bayesianischen Modell. Ich gehe jetzt nicht zu sehr in die Tiefe, was das angeht, aber es soll im Grunde genommen dafür sorgen, dass wir Signifikanzniveaus messen können. Und die Signifikanzniveaus sind dazu da, um mathematisch ausfinden zu können, zu welchem Prozentsatz das Ergebnis, was wir am Ende des AB-Tests haben, auch tatsächlich statistisch signifikant ist. Also, dass wir am Ende eine Aussage treffen können über die Hypothese, die wir anfangs getroffen haben, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass diese Variante, die B-Variante in diesem Beispiel, besser performt als die A-Variante. Genau, da haben wir Signifikanzniveaus. Meistens arbeiten wir da mit Signifikanzwerten von über 95%, um da sagen zu können, dass etwas statistisch signifikant ist. Und das bedeutet im Grunde genommen, bei der frequentistischen Methode zumindest würde es bedeuten, wenn wir 95 Mal nochmal diesen Test durchführen würden, dann würde dasselbe Ergebnis im Schnitt rauskommen. Es gibt natürlich Varianz dabei, aber das bedeutet dieses mathematische Modell dahinter. Und bei der bayesianischen Methode heißt es, dass wenn wir diesen Test noch 95 Mal durchführen würden, dann würden wir auch in etwa in diesem Bereich landen. Nur mal kurz als Hintergrund zu diesen beiden Methoden. Die eine Methode, die frequentistische, ist, die ist ein bisschen genauer. Also die versucht ganz genau zu messen, an welchem Punkt sich die Conversion Rate exakt befindet. Dafür sind logischerweise ein bisschen mehr Daten nötig, weil du willst einen ganz genauen Punkt rausfinden. Und diese Methode wird auch häufig bei klinischen Studien genutzt, weil die genauer ist. Und dann gibt es die bayesianische Methode, die versucht, einen Bereich zu finden. Also das mathematische Modell dahinter versucht herauszufinden, ob das tatsächlich einfach nur besser ist als die andere Variante. In welchem Bereich befindet sich das Ganze? Und das ist meistens, diese Methode ist in der Industrie beliebter, da du schneller zu einem wertvollen Ergebnis kommen willst. Du musst nicht unbedingt wissen, dass die B-Variante 11% besser performt als die A-Variante, sondern du willst einfach nur wissen, hey, performt sie besser als die A-Variante? Wenn ja, dann will ich das sofort implementieren und direkt den Mehrwert davon einsammeln.
Cool. Ja. Danke fürs Einordnen. Und ich glaube, genau in dieser Einordnung liegt auch schon so ein bisschen die Antwort auch der initialen Frage, ne? Warum macht das nicht jeder? Ist ja kompliziert, ne? Also, es ist halt eine wissenschaftliche Methode am Ende des Tages. Und ich meine, wir sind im Handel, also im E-Commerce ist ja im Endeffekt Handel. Und ich sag mal, mit Wissenschaft haben wir tendenziell nicht allzu viel am Hut. Und deswegen, das ist schon gar nicht so trivial, das dann tatsächlich vernünftig auch einzuführen. Also ich glaube, die Idee ist einfach, ich habe eine Variante A, ich habe eine Variante B und guck, wie verändern sich die Conversion-Zahlen und die KPIs in diesen beiden Varianten. Jetzt hast du schon ein bisschen Einblick darin gegeben, dass ja hinter so einer Auswertung ganz, ganz viel steckt und steht. Vielleicht könntest du uns einen Einblick darin gewähren, sagen wir, ich bin jetzt E-Commerce-HändlerInnen oder E-Commerce-Manager und sage, ich will das jetzt machen. Ja, ich höre das, ich will auch wissenschaftlich arbeiten und so weiter. Wie starte ich jetzt am besten damit? Ne? Also ich könnte mir vorstellen, es gibt ganz viele Tools irgendwie auf dem Markt, es gibt ganz viele Dienstleister. Jetzt haben wir ja schon ein paar Onboardings gemacht und ich habe das Gefühl, wir haben immer wieder ähnliche Muster gesehen, welche Herausforderungen es gibt und so weiter. Vielleicht kannst du ein bisschen darüber reflektieren, vielleicht wie man sich darauf vorbereiten kann oder worauf man sich einstellen sollte, wenn man das startet, bis man dann tatsächlich zu den ersten relevanten AB-Tests kommen kann.
Ich würde das aufsetzen oder das Beginn mit dem AB-Testing in circa vier Phasen einteilen. Wir haben einmal die Phase, wo wir überhaupt erstmal, wir wollen ja bestimmte Hypothesen bestätigen oder widerlegen. Das heißt, wir wollen am Anfang erstmal die strategische Ausrichtung erstmal herausfinden. Also was wollen wir testen, in welche Richtung möchten wir gehen, was ist überhaupt unser Ziel, welche KPIs wollen wir uns anschauen. Darüber sprechen wir über verschiedene Wege vorab. Schon mal, dass wir schon wissen, für welchen Zweck das überhaupt dient, dass wir jetzt AB-Testing gemeinsam betreiben. Dann zum AB-Testing aufsetzen. In der ersten Phase, was wir dann machen, ist einmal das gesamte Tracking-Setup aufzusetzen. Für AB-Testing sind zwei Dinge wichtig. Es gibt zwei Komponenten im AB-Testing. Einmal das Ausspielen des Experiments. Also du willst ja deine Live-Seite so beibehalten, wie sie ist. Und dann willst du aber auch dieselbe Live-Seite mit einer leichten Anpassung einem Teil der Kunden ausspielen. Dafür musst du bestimmte Skripte in deinem Theme hinzufügen. Und dann zusätzlich möchtest du aber auch die Performance von diesen beiden Varianten tracken können. Ja, dafür willst du ein Tracking-Setup durchführen. Heißt, je nachdem, welches AB-Testing-Tool du führst, ist es mit mehr oder weniger Aufwand verbunden. Ist auch sehr abhängig davon, wie dein bisheriges Tracking-Setup ist. Aber in den meisten Fällen setzen wir das Ganze über Verifier und Google Analytics um. Und wenn wir das Tracking-Setup aufgesetzt haben, fangen wir dann mit einem AA-Test an. Der AA-Test ist im Grunde genommen wie ein AB-Test, nur dass du die ursprüngliche Seite mit einer exakten Kopie testest. Und das dient dem Zweck, dass wir vor dem ersten AB-Test erstmal rausfinden können, ob das Tracking-Setup überhaupt in einer Live-Situation richtig funktioniert. Weil da können wir uns die Zahlen anschauen und da wollen wir im Gegensatz zu AB-Tests keine signifikanten Ergebnisse haben, weil das würde bedeuten, dass irgendetwas im Tracking nicht gut funktioniert. Weil das sind identische Webseiten. Da sollte es keinen signifikanten Unterschied geben in der Performance. Genau, und sobald wir den A-Test durchhaben und da alles geklappt haben, können wir dann mit dem ersten AB-Test anfangen. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist für jeden Händler, du brauchst natürlich erstmal eine Webseite, einen Online-Shop und dann brauchst du, je nachdem auf welcher Plattform du dich befindest, brauchst du ein Analytics-Tool oder du suchst ein AB-Testing-Tool aus, was mit einem eigenen Analytics-Tool kommt. Also Wie gesagt, es muss in irgendeiner Form, je nachdem, welches Tool du nutzt für das Tracking oder für das AB-Testing selbst, musst du einmal die Ausspielung und das Tracking abgedeckt haben.
Okay, ja, das ist wirklich hilfreich. Also ich leite da so ein bisschen draus ab, ne? Wenn ich jetzt EntscheiderIn bin, mag ich ja Initiativen irgendwie in Meilensteine aufzuteilen. Und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt nicht diesen theoretischen Hintergrund hat oder auch diesen praktischen Hintergrund, ne, wird man geneigt sein, okay, wir wollen mit AB-Testing anfangen. Was ist das Erste, was ich mache? Ich überlege mir Kandidaten für Experimente. Ne? Also ich stelle Hypothesen auf, was ich ändern will. Jetzt würde ich aber aus dem, was du sagst, ableiten, und das ist ja auch so ein bisschen, also ne, die Profis machen das halt so, setzt dir als ersten Meilenstein dieser Initiative erstmal ein AA-Test zu machen, weil das validiert ja das ganze technische Setup, was du vorher tätigen musst, auch in Abhängigkeit mit deinem Analytics-Setup. Wir hatten ja in der letzten Folge tatsächlich das Thema Analytics auch und Tracking beleuchtet und da festgestellt, dass das wahrscheinlich die, also wenn irgendwas Rocket Science im E-Com ist, dann ist es das, weil da hast du unglaublich viele Abhängigkeiten und ne, du hast unglaublich viele Tools, haben ihre Tracking-Pixels und irgendwie, da fehlt noch die DIN-Norm, habe ich das Gefühl, der Standard, ja, über den sie dann alle miteinander kommunizieren können. Das heißt, deine Erwartungshaltung, die du gerade erzeugt hast, ne, das ist von, okay, wir machen das jetzt, bis wir haben AA-Test, einen vernünftigen, bei einem gegebenen technischen Setup eines Shops, der ja schon erfolgreich ist, sonst ne, wärst du ja gar nicht an dem Punkt, jetzt AB-Test machen zu können, solltest du halt 4 bis 8 Wochen irgendwie einplanen, bis du das Setup irgendwie getätigt hast, und da sind ja auch Disziplinen involviert, ne? Also Skripte implementieren, das Tracking testen und so weiter. Da versteht man ja schon, dass es jetzt nicht nur ein lass mal gucken, ob wir den rot oder grün machen, den Button. Ne? Das ist ja, das sind wir ja eigentlich bei UX oder auch bei Crow, sondern wir sind auf jeden Fall auch bei technischen Disziplinen, und das muss irgendwie vernünftig eingeplant und auch eingepreist sein, dass wenn ich mir das vornehme, entweder beim Dienstleister, der das ja im Idealfall auf dem Schirm hat, oder halt aber auch intern, dass ja ich erstmal technisches Setup habe und erstmal 1-2 Monate brauche, bis wir das einrichten. Deswegen haben wir uns auch entschieden, diese Folge jetzt zu machen und nicht erst eine Woche vor Black Friday, weil die Uhr tickt, würde ich mal sagen. Ne? Also die Uhr tickt in 4 bis 8 Wochen. Also Weihnachten kommt immer früher, als man denkt, und der Black Friday auch. Und man hat jetzt noch ein Quartal für das Setup. Okay, super, super interessant. Ich glaube, man könnte jetzt unglaublich, also man könnte sich jetzt verlieren in, ja, was sind sinnvolle Tools, was sind sinnvolle Tracking-Setups. Ist die Aussage fair zu sagen, diese unbefriedigende Aussage, es kommt wirklich drauf an, wie du bis jetzt aufgestellt bist, ne? Also als Händler, wenn du willst natürlich im Idealfall in dem Tracking-Setup arbeiten, was du schon hast. Und da musst du halt gucken, dass das AB-Testing-Tool, was du ausgewählt hast, im Idealfall möglichst nahtlos da reinpasst oder zumindest damit interagieren kann, sodass der Aufwand möglichst gering ist. Du willst wahrscheinlich vermeiden, eine Parallelwelt aufzubauen. Das heißt, es sollte, wenn ich den Gedanken jetzt zu Ende denke, dein bestehendes Tracking und Analytics-Setup informiert sozusagen deine Entscheidung darüber, wie du AB-Testing angehst, welches Tool du dafür nutzt und so weiter.
Richtig, also es gibt sehr, sehr viele Tools da draußen. Shopify hat inzwischen auch seine eigene native AB-Testing-Funktion veröffentlicht vor 2-3 Monaten, zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest. Genau, das ist sehr abhängig davon. Also, E-Commerce-Shops sind ein ganzes Ökosystem mit vielen Wechselwirkungen. Du hast auch gerade schon gesagt, Tracking-Setups sind da mindestens genauso kompliziert. Ich will es aber auch nicht als eine zu komplexe Sache darstellen. Es hängt immer sehr stark davon ab, mit welchem AB-Testing-Tool du gehst. Jedes dieser Tools hat seine Vor- und Nachteile. Und genau, das ist immer ganz gut, dann jemanden zu haben, der dich beraten kann, im besten Fall mit Erfahrung, und dann sagen kann, basierend auf dem, was du da bereits an einem Setup hast, mit welchem Tool wir gehen können. In manchen Fällen kann es sich sogar anbieten, mehrere Tools gleichzeitig zu haben. Also, dass du für einen Test vielleicht mal zu einem Tool gehst und für einen anderen Test zu einem anderen Tool. Aber das ist sehr individuell und sehr fallabhängig. Am Ende des Tages, wenn wir AB-Testing betreiben und damit die Performance des Shops verbessern wollen, denke ich, lohnt es sich auf jeden Fall, da die Zeit vorab reinzustecken, das richtige Setup zu wählen, damit man am Ende auch Ergebnisse haben kann, die sich dann auch gut in der Performance des Shops widerspiegeln.
Okay. Ja, danke auch nochmal für die Einordnung, ne, dass nicht zu kompliziert denken. Am Ende des Tages, ne, braucht man für im Zweifel alles irgendwie Profis oder Einordnungen. Aber man kann sich natürlich auch irgendwie voranirren. Das ist, also, ist auch das ist eine unternehmerische Realität, dass man solche Sachen macht. Lass uns anknüpfen an der letzten Sache, die du genannt hast, im Sinne von, diese AB-Tests, die haben natürlich auch Impact. Das ist ja die ganze Idee. Und jetzt unternehmerisch gesprochen, jetzt 1-2 Monate Setup-Aufwand, bevor ich wirklich den ersten Test mache und Leute irgendwie aktivieren. Und ob das jetzt interne oder externe Kosten sind, da kommen ja schnell 4 oder sogar 5-stellige Beträge zusammen. Deswegen lass uns mal darüber reden, was denn mögliche Impacts von Tests sind, welche Erfahrungen wir da machen. Also sagen wir, wir haben jetzt das Setup und haben da jetzt 2 Monate Geld reingebuttert und jetzt wollen wir im Idealfall natürlich auch eine Umsatzsteigerung sehen. Ja, wir müssen mit ganz vielen Annahmen arbeiten, ne? Wie viel Traffic man hat und so. Lass uns nochmal so ein bisschen aus dem Bauch machen. Wie viele Tests kann man wohl pro Monat machen? Wie ist die Erfolgsquote? Was ist ein Impact pro Test, wo du sagst, ey, das ist schon richtig was? Ne? Also er ist wahrscheinlich nicht 50% Umsatzsteigerung, sondern wahrscheinlich eher deutlich geringer. Sodass man jeder, der hier zuhört, sich vielleicht dadurch auch ableiten kann, ne, das auf seine Zahlen irgendwie anwenden kann und verstehen kann, okay, das amortisiert sich nach x Wochen oder nach x Monaten.
Ja, AB-Testing, das möchte ich vorab erstmal sagen, AB-Testing ist ein iterativer Prozess. Das ist eine Sache, die viele der großen Konzerne machen das durchgehend. Also ein Amazon ist durchgehend am AB-Testen in vielen Bereichen in ihrem Shop und die werden wahrscheinlich auch niemals aufhören. Das liegt einfach daran, dass es gibt nicht sowas wie einen perfekten Shop, der für immer perfekt bleibt und perfekt optimiert ist. Marktgegebenheiten ändern sich, Nutzerpsychologie ändert sich, Trends ändern sich. Also es gibt viele Faktoren, die dafür sorgen, dass es sich immer lohnt, auch wenn du denkst, dass du jetzt schon einen sehr guten Shop hast, es wird sich etwas ändern in Zukunft, was dafür sorgt, dass es vielleicht Dinge gibt, die ihr optimieren könntet in eurem Shop. Und was wir mit AB-Testing machen wollen, ist im Grunde genommen rauszufinden, welche dieser Dinge, dieser Vermutungen, die wir haben, oder Hypothesen in dem Fall, bewahrheiten sich und welche nicht. Ich denke, meine Herangehensweise ist, du hast jetzt davon gesprochen, wann kann man erwarten, Profite davon zu schlagen oder Umsatzsteigerung zu haben. Die kommen auch damit ein. Ich will aber auch vorher schon mal einräumen, auch negative Tests sind ein Erkenntnisgewinn. Also man verliert nicht bei einem negativen Test. Man lernt etwas über den Shop, man lernt etwas über seine Nutzer. Das sind Dinge, die wir dann in anderen Tests oder in anderen Dingen, die in Zukunft anpassen werden auf dem Shop, können wir dieses Wissen aus dem AB-Test mit einbringen. Und es ist nicht nur eine Sache, wo wir etwas im Shop eingebaut haben und dann hoffen, dass es klappt, sondern wir können in dem Fall sagen, hey, wir haben in diesem Zeitraum das so und so getestet mit der und der Hypothese, haben das und das geändert und das hat ganz konkret die und die Daten ausgelöst. Das heißt, wir müssen nicht nach Bauchgefühl gehen, wie wir es anfänglich angesprochen haben, sondern wir gehen ganz klar nach Daten und können basierend auf diesen Daten in Zukunft auch bessere Entscheidungen für die AB-Tests oder alle anderen Bereiche im Shop treffen. Also schon mal vorab, auch ein Test, wo die Hypothese sich nicht bestätigt, ist auch ein Gewinn, meiner Meinung nach. Abseits davon, ein AB-Test soll, das Ziel ist ja trotzdem, wir wollen eine bestätigte Hypothese sehen, also sehen, dass die KPIs, also Kaufrate, durchschnittlicher Warenkorbwert, wie häufig Produkte in den Warenkorb gelegt werden, wie häufig der Checkout geöffnet wird, was dann zwangsläufig dafür sorgen soll, dass der Umsatz steigt, dass all diese Metriken sich erhöhen. Und wir testen das iterativ und das heißt, mit jedem Test, den wir durchführen an eurem Shop und der positiv ist und dann eingebaut wird in eurem Shop, der baut dann auf dem letzten Test auf. Also das ist wie ein Zinseszinseffekt. Deswegen würde ich AB-Testing eher als ein langfristiges Projekt ansehen. Wie gesagt, auch die meisten Shops, die mit dem AB-Testen anfangen, vor allem auch die großen Konzerne, die machen das durchgehend, weil sie sehen den Mehrwert davon, dass wenn du vielleicht einen Test hast, der einen 1%igen Uplift hat, das heißt, du hast eine Verbesserung von 1%, das klingt erstmal nach wenig, aber wenn du das über einen langen Zeitraum hinweg abbildest und dann noch weitere AB-Tests mit dazu rechnest, dann hast du schnell einen kumulierenden Effekt, der deine Conversion Rate erhöhen kann. Meistens die Pi mal Daumen, um deine Frage auch mal konkret zu beantworten, nach welchem Zeitraum man eine Umsatzsteigerung oder erwarten kann, dass man im Plus ist. Ich würde sagen, Pi mal Daumen 3 bis 6 Monate. Ich werde es immer wieder sagen, es ist alles immer sehr shop-abhängig, tool-abhängig. Das kann ich nicht immer ganz pauschal sagen, das wird genauso lang dauern, aber circa nach einem halben Jahr kann man schon erwarten, dass man da einen merkbaren positiven Effekt im Umsatz erkennen kann.
Cool. Also ich sehe das Erwartungsmanagement, das hast du richtig drin und das ist ja auch immer wichtig. Und also ich meine das jetzt auch komplett ernst, weil die Message ist ja im Endeffekt jetzt, ne, wenn ich jetzt als Empowering hier zuhöre, also die ist ja zweigeteilt. Das eine ist, wie viele Investitions- oder Investitionsentscheidungen hat man heutzutage noch, die sich innerhalb von 3 bis 6 Monaten amortisieren? Ey, also für mich ist das ein No-Brainer. Gerade wenn man schon einen gewissen Reifestatus, ne, erreicht hat. Wenn ich jetzt, also wir reden jetzt darüber, okay, viele machen das noch nicht, sollten sie machen, was wir unerwähnt lassen. Wir arbeiten natürlich auch mit vielen Scale-Ups, die gegründet wurden von Leuten, die Serial Founders sind, ne, die schon erfolgreiche Exits hinter sich haben. So, die fangen damit in Woche 3 im Prinzip an und die ballern das im Prinzip durch. Und für die ist das eine ganz selbstverständliche Sache. Nichtsdestotrotz viele halt aber auch noch, ne, noch nicht. Und also das ist dann entsprechend ein No-Brainer. Gleichzeitig steckt hinter der Aussage ja aber auch wieder, ich muss halt einen Atem von 3 bis 6 Monaten erstmal haben. Ja, also ich muss erstmal für mich das auch abspeichern, als ich muss da 6 Monate konsistent dran arbeiten, Klammer auf lassen, Klammer zu, bis das funktioniert. Und ich glaube, da hat AB-Testing nicht ein Image-Problem, sondern es herrscht halt eine Missinterpretation vor, dass das irgendwie so ein Quick-Win ist. Und also ich glaube, ja, im Großen und Ganzen ist es weiter noch ein Quick-Win. 3 bis 6 Monate Amortisierung ist, wie gesagt, eigentlich keine lange Zeit, aber es sind halt auch keine 2 Wochen. Das ist irgendwie wichtig, das so auch vernünftig einzuordnen. Und wenn man das entsprechend tut, glaube ich, kann man damit auch dann sinnvoll arbeiten. Jetzt lass uns vielleicht mal in die Praxis übergehen. Mich interessieren jetzt noch vor allen Dingen 2 Dinge, bevor wir dann vielleicht auch noch so ein bisschen Ausblick, KI und praktische Tipps mitgeben. Das eine ist, wie viel Zeit muss man sich mindestens nehmen, ne? Also, oder nimmst du dir sozusagen pro Mandat in diesen ersten 3 bis 6 Monaten, gemessen in, was weiß ich, Stunden die Woche oder was auch immer, wo du sagst, okay, das ist notwendig, also ist jetzt nicht am unteren Ende, ne? Das ist notwendig, damit man eine vernünftige Chance hat, da ein positives Ergebnis, also erste positive Ergebnisse mit zu erzielen und erstmal dieses Momentum aufgebaut zu haben. Und dann anschließend, was sind dann die Dinge, mit denen du dich beschäftigst? Also wir haben so ein bisschen über Setup schon gesprochen, ich glaube, das ist okay. Aber dann, ne, wie kommst du auf die ersten Tests, wie kommst du auf die ersten Hypothesen, was guckst du dir da an, was sind irgendwie relevante Kandidaten und so weiter?
Ja, glaube ich, ich werde mich wiederholen, aber es hängt halt auch wieder davon ab. Es beispielsweise, wenn du über Shopify Rollouts, wie gesagt, die native AB-Testing-Funktion anfangen wirst, dann kannst du praktisch sofort einen Test starten, wenn du im richtigen Plan bist. Dann musst du kein großartiges Setup haben. Problem ist nur, es ist eine ganz frische Funktion und die hat noch sehr viele Einschränkungen, die für sehr viele Shops, die AB-Testing betreiben wollen, ein No-Go sind. Also du kannst zum Beispiel keine nicht richtig Übersetzungen testen. Das heißt, deine Änderungen werden in einer Sprache bleiben und neben vielen anderen Dingen, die du dort nicht testen kannst. Ganz kurze Sache, sorry, ich habe gerade den Faden verloren. Kannst du nochmal die Frage sehen? Tut leid.
Also so ein bisschen, ich will verstehen, wie viel Investitionen muss man einplanen, egal ob man das jetzt intern oder extern macht? Ja, also muss ich da eine Viertel Person pro Woche irgendwie für einplanen für 6 Monate oder eher eine halbe Person oder eine ganze Person und auch weniger? Einfach nur so als Hausnummer, ne? Weil wir wollen hier Investitionsentscheidungen treffen. Und vielleicht bleiben wir erstmal dabei, dass du uns ein Gefühl gibst und dann sprechen wir darüber, womit man diese Zeit dann tatsächlich auch füllt.
Ja, circa Pi mal Daumen ist auch immer, wie gesagt, hängt ab vom Tracking-Setup und den Gegebenheiten im Shop, aber meistens ist es so, dass du circa für das Tracking-Setup brauchst du circa einen Personentag von einer Person, die Vorerfahrung hat mit AB-Testing-Tools und oder Tracking-Tools, die sich darum kümmert für die einzelnen Hypothesen. Ist auch da wieder abhängig davon, wie wir die Tests aufsetzen. Wir werden ja später auch nochmal über KI sprechen, da kann man teilweise auch sehr viel effizienter arbeiten, aber du möchtest Hypothesen aufstellen, die muss man sich vorher überlegen. Also das heißt, du willst entweder eine Datenanalyse machen und oder wir machen Working Sessions sehr gerne mit unseren Kunden. Das heißt, wir stellen ihnen Fragen zu ihrem Shop, zur strategischen Ausrichtung und wo sie Optimierungspotenziale gesehen haben und paaren das dann mit einer Datenanalyse. Was sind gerade die Fakten im Shop? Wo sehen wir viele Absprünge? Wo gibt es Reibungspunkte, die Nutzer in den Daten widerspiegeln? Und basierend darauf überlegen wir uns Hypothesen. Wie gesagt, wir gehen an die Kernbereiche, die uns der Kunde genannt hat, schauen uns die Daten an und überlegen uns da Hypothesen, die in der Vergangenheit bei uns oder auch in anderen Shops gut funktioniert haben und priorisieren dann gemeinsam mit dem Kunden, was wir da machen. Das kann auch nochmal, je nachdem, wie sehr man da in die Tiefe gehen möchte, kann auch nochmal einen halben bis einen Personentag in Anspruch nehmen. Dann möchtest du für viele der Tests, möchtest du auch einen Entwickler haben, der kann auch nochmal einen halben Personentag in Anspruch nehmen pro Monat. Und dann wirst du auch für manche Tests, die ein bisschen komplexer oder ein besonderes Design benötigen, bräuchtest du auch nochmal eine UX-Designerin, die da auch nochmal ein Design vorbereitet hat, an dem sich dann der Entwickler orientieren kann. Also da kannst du auch gut und gerne mal bei einem halben Personentag sein. Also das ist, wie gesagt, das ist alles Pi mal Daumen. Das ist von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich. Wir haben Kunden, die uns die Designs selbst liefern. Wir haben Kunden, wo wir alles machen. Also das ist wirklich done by us, komplett für sie. Und wir überlegen uns das alles. Und dann haben wir deutlich kooperativere Vereinbarungen mit Kunden, ja.
Okay, nee, ich verstehe, das ist natürlich schwierig zu sagen. Aber jetzt, ich würde da jetzt mal das so interpretieren, dass man mit einem Aufwand von 1 bis 2 Tagen pro Test irgendwie rechnen sollte, wenn ne, das ganze Setup irgendwie da ist. Und teilweise verteilt auch verschiedene Disziplinen. Ne? Also das ist ja auch für uns immer ganz, ganz spannend. Also du hast ja dieses, okay, Hypothesen formulieren, du hast Designs erstellen und du hast die tatsächlich dann umsetzen, also implementieren über Code. Das heißt, das muss man gucken, wenn man das jetzt als interne Initiative plant, muss man halt also diese Kompetenzen irgendwie abdecken oder sich also Teil dieser Kompetenzen irgendwie einkaufen. Und für uns ist das jetzt, ne, je nachdem, wie groß das Mandat und auch der Kunde ist, ergo der Traffic und wie viele Tests man fahren kann, gleichzeitig fahren kann, sequenziell fahren kann, kannst du da ne, von ein paar Tagen pro Monat bis also nach oben offen sozusagen ausgeben. Jetzt muss man fairerweise sagen, wir arbeiten jetzt nicht mit den Adidases dieser Welt, also da gibt es natürlich auch mal eine obere Limitierung. Und da könnten wir jetzt auch darüber reflektieren, ob AB-Testing nicht auch dafür prädestiniert ist, eigentlich so ein Value-Based-Pricing zu machen, nicht einfach nur eine Stunde abzurechnen und so weiter. Aber am Ende des Tages glaube ich erstmal daran, dass Arbeitszeit ist Geld und so ob man jetzt das intern oder extern einplant, man braucht irgendwie eine vergleichbare Größe. Und wenn man jetzt hier zuhört, dann hat man schon mal da eine Benchmark. Lass uns gerne noch einmal in diese Disziplin eintauchen, okay, Hypothesen aufstellen, ne? Welche Tests überhaupt, was sind relevante Kandidaten, du hast das schon angedeutet, ja, man guckt sich an, Userverhalten, wo wird abgesprungen und so weiter. Werd da gerne nochmal ein Stück konkreter oder praktischer, wenn du jetzt, ne, dir wird jetzt ein Mandat irgendwie über den Zaun geworfen, was sind die Dinge, die du dir als erstes anguckst im Endeffekt so und damit du dir einen ersten Eindruck erschaffst und ich sag mal erste Drafts für Hypothesen daraus erzeugen kannst.
Da wir meistens Zugriff zum Shop haben des Kunden und auch Zugriff zu den Analytics-Tools, was ich mir da immer anschaue, ist einmal, mir ist am wichtigsten immer, die Reibungspunkte zu finden. Also da wo es Probleme gibt im Shop, wo man vielleicht Optimierungspotenziale finden könnte. Ich gehe da sowohl in die quantitativen als auch in die qualitativen Analytics-Tools. Das heißt, da haben wir einmal sowas wie Google Analytics. Da kann ich mir anschauen, hey, wie häufig oder zu welchem Prozentsatz springen Leute von dieser Seite ab. Und wenn du einen besonders hohen Wert auf einer bestimmten Seite siehst, kann es dir einen Insight geben, dass da vielleicht, also es könnte ein Bug sein oder es könnte etwas geben, was UX-technisch nicht optimal eingerichtet ist. Und vielleicht können wir an der Stelle AB-Testing-Potenziale finden. Wenn du beispielsweise an einer Stelle in einem qualitativen Analyse-Tool wie Microsoft Clarity oder Hotjar, wo du zum Beispiel Heatmaps hast, da kannst du zum Beispiel sehen, wir haben hier einen Add-to-Cart-Button und darüber ist ein Bereich, wo ein Text steht, der besonders designt wurde und da klicken sehr viele Leute drauf, obwohl das kein Link ist. Und da kann man beispielsweise sehen, hey, löst sowas Wutklicks aus, kann sowas vielleicht Absprünge auslösen, Du kannst in solchen Tools auch sehen, wie tief die Leute scrollen auf bestimmten Seiten, also an welchen Stellen verlierst du die Kunden auf einer Seite. Also solche Sachen schauen wir uns an und dann auch nochmal mit dem Hintergrund des Kunden, also ich rede auch nochmal gern mit dem Händler selbst, also wir haben über das Bauchgefühl gesprochen, die Händler haben doch auch immer ein gutes Bauchgefühl von ihren Kunden. Es gibt einen Grund dafür, dass sie es so weit geschafft haben mit ihrem Shop. Sie haben ein gutes Verständnis. Auch sehr viele Händler sind Gründer, weil sie auch früher mal ehemalige Kunden waren von dem Produkt. Also kennen Sie sich mit den Nutzerschlangen gut aus, auch da mal nachzuhaken, an welchen Stellen Sie auch Probleme gesehen haben. Ich will mich auch nicht zu sehr darauf verlassen, weil man wird halt schnell betriebsblind, wenn man an seinem Shop viel arbeitet, aber die Kombination aus diesen Dingen, also einmal das Nutzerverhalten in diesen qualitativen Tools, wo wir sehen können, wo sie sich wie verhalten und dann, wenn wir in den Zahlen auch nochmal sehen können, wo was passiert, was ein bisschen aus der Norm rausfällt, das sind immer Stellen, wo man sehr schnell Optimierungspotenziale finden kann und dann gibt es Best Practices, also du weißt einfach aus Erfahrungen heraus, dadurch, dass wir es jetzt so viel auch gemacht haben, die späteren Schritte im Kauffunnel, also jemand auf einer Produktseite, im Warenkorb, im Checkout, wenn wir dort etwas ändern, das wird tendenziell einen höheren Impact auf die Kaufrate haben, als wenn wir was zum Beispiel im Footer ändern oder auf einer Rechtsseite in den AGBs. Da wird sich jetzt nicht großartig was ändern, wenn wir da einen schönen Button hinzufügen. Auf der Produktseite hingegen kann das einen großen Impact haben. Also wir haben schon Bereiche, wo wir wissen, dass es größere Optimierungspotenziale gibt und dann schauen wir uns die Daten im Shop an, über diese verschiedenen Tracking-Tools, die Kunden häufig haben. Und wie gesagt, dann sprechen wir aber auch nochmal gerne direkt mit den Kunden über ihre Einschätzung von Problemen, die es vielleicht auf der Seite gibt oder Dinge, die debattiert wurden, aber wo sie noch keine klare Antwort für hatten, wo die eine der Hälfte der Mitarbeiter sagt, wir sollten das machen, die andere Hälfte sagt das nicht. Und dafür bieten sich AB-Tests auch super an, weil dann kannst du es mit Daten untermauern, wer hier recht hat und wer nicht.
Okay. Also ich nehme mit, es sind eigentlich drei Hauptquellen, ne, die man sich am Anfang anguckt oder reinzieht. Das sind natürlich einmal quantitative Analyse-Tools, die irgendwie schon da sind, wo man schaut, hat man irgendwo schon in der Datenbasis Informationen darüber, ob irgendwas im Argen liegt oder ne, irgendwas vielleicht auch im Vergleich zu Benchmarks oder auch viel besser performen sollte. Das andere sind ja eher qualitative Tools, wo man sich anschaut, also du hast Heatmapping genannt, ne? Das vielleicht auch hat man User-Feedback, also Customer Support kann ja auch so ein paar Infos geben und dann kommen wir schon noch zu dem dritten Thema, wo man halt auch mit den Leuten in der Organisation spricht und sagt, hey, was sind eure Verdachtsmomente sozusagen, ne? Was sind irgendwie Themen, wo ihr sagt, die müssten auch eigentlich besser funktionieren oder besser performen? Und wahrscheinlich sollte man das dann auch nochmal im Kontext der Marketingkanäle irgendwie betrachten, ne, dass man ein Verständnis dafür hat, wo kommt eigentlich der meiste Traffic her, ne, was ist die Erwartungshaltung eines typischen Users, der landet auf der Seite, ne, ist der schon heftig geprimed durch irgendeine Performance-Kampagne, die so super problem-driven ist, oder ist irgendwie Google Shopping das Hauptding, ne, wo man eher über die Produktgeschichte kommt, also ne, das sind ja alles ganz viele Informationen. Genau, daraus würden dann erste Hypothesen generiert. Ich finde das immer so spannend. Also es gibt ja eben diese zwei Kategorien von Shops, ne, die wegen Optimierung auf uns zukommen. Das eine ist, du machst den Shop auf und denkst, ja, okay, das ist diplomatisch formuliert Kraut und Rüben. So, da musst du jetzt gar nicht so wissenschaftlich rangehen, sondern musst du erstmal mit einem vernünftigen Redesign starten. Und dann hast du auf der anderen Seite Shops, die du dir anguckst und denkst, also jetzt nur von außen betrachtet, keine Ahnung, was man da besser machen könnte. Und für AB-Testing, ne, sind ja wahrscheinlich eher die zweiteren Shops relevant und da sind die Erkenntnisse, die da rauskommen, wahrscheinlich gar nicht so, also häufig gar nicht so bahnbrechende Sachen, ne, wo man irgendwie denkt, okay, das ist jetzt plötzlich radikal anders, was wir dort machen, sondern sehr gezielte Anpassungen, die dann auch, ich sag mal, marginale Veränderungen erzeugen, dann aber, wie du es vorher schon gesagt hast, durch das Iterative und das Aufeinander aufbauen, ne, diese 1% Method im Endeffekt, dann große Effekte nach sich ziehen.
Ja, zu dem, was du gesagt hast, ich habe dann auch ein konkretes Beispiel, das hat mir auch nochmal gezeigt, ja, genau dafür lohnt sich AB-Testing. Konkretes Beispiel, beim Kunden haben wir einen Test durchgeführt, wo wir im Grunde genommen einen ausgegrauten kleinen Satz zum Warenkorb hinzugefügt haben. Das war alles, was wir in der Website, also wir haben eine ganze Website, wir haben nur im Warenkorb einen Text angepasst und der Text war nur ein Hinweis darauf, dass man Rabattcodes im nächsten Schritt im Checkout einlösen kann. So, man, soweit so gut. Man müsste denken, okay, wenn überhaupt, dann hat das einen leichten positiven Impact. Also was soll es sonst Großartiges machen? So, die Effekte davon waren, in den ersten paar Wochen dieses Tests lief er extrem gut und dann hat er plötzlich in den nächsten paar Wochen überhaupt nicht mehr gut funktioniert. Und wenn man dann nicht tiefer nachgräbt oder nachschaut, dann kann man sich einfach nur wundern und denken, okay, vielleicht war das einfach nur Pech, aber wir hatten statistisch signifikante Ergebnisse, sowohl für beide Phasen, wenn man sie individuell betrachtet. Und wenn man dann ein bisschen tiefer reingeht und schaut, was da passiert im Shop, oder mit mehr Kontext, hat man dann eine gute Story, warum das so ist. Wir haben den Test in der Osterphase angefangen. In der Osterphase haben viele der Kunden Rabattcodes bekommen, per E-Mail, über die Werbung, die sie vielleicht gesehen haben, Mund-zu-Mund-Propaganda. Über verschiedene Wege haben sie vielleicht Rabattcodes oder Rabatte gefunden oder die sie einlösen können, sehen dann diesen Text im Warenkorb und sind dann zufrieden und wissen, okay, ich kann jetzt hier den nächsten Schritt übergehen und werden dann tendenziell häufiger kaufen, als wenn der Text nicht da wäre. So, dann in der Phase, als die Osteraktionen vorbei waren, hatten viele der Kunden, die in den Shop gekommen sind, hatten dann keine Rabattcodes mehr da. Und die Vermutung ist dann, dass die dann wahrscheinlich frustriert waren, weil sie sich dachten, okay, hey, ich zahle hier mehr, als ich müsste. Und die schauen sich dann vielleicht online nach Rabattcodes um, finden sie nicht und kommen vielleicht nicht mehr auf die Webseite zurück. So, und so eine kleine Änderung kann schon diesen Impact haben. Und jetzt wissen wir für diesen Shop, hey, wir wollen diese Rabattcodes in bestimmten Phasen ausspielen und in anderen Phasen nicht. Und wenn du sowas nicht getestet hättest, das ergibt Sinn jetzt, wenn man es im Nachhinein so gesehen hat. Vorab wüsste ich nicht, wie man darauf kommt, das nur in dem Fall zu machen, weil ich würde nicht davon ausgehen, dass so ein kleiner Hinweistext tatsächlich in bestimmten Phasen einen negativen Impact hat, einen signifikant negativen Impact hat. Deswegen ja, nur nochmal zu dem Punkt, dass solche kleinen Änderungen schon einen deutlich größeren Effekt haben können, als man denkt.
Super spannendes Beispiel, was nochmal ganz klasse, so dass den ganzen Themenkomplex AB-Testing voll darstellt. Ne? Also von kleinen Sachen können großen Impact haben, es muss aber auch immer im Kontext des Gesamtfunnels irgendwie betrachtet werden. Und statistische Auswertungen, die einen dazu bringen, erstmal Dinge festzustellen und das nicht nur bauchgefühlig sozusagen zu haben und zu machen, die dann halt in den nächsten Aktionen dazu führen können, dass man das einfach berücksichtigen kann für nächste Aktionen. Das kann ja auch für andere Shops relevant sein und. Also finde ich super spannend, dass wir solche Erkenntnisse uns holen. Unsere Redaktion, die uns hier gebrieft hat für den Film-Podcast, hätte jetzt natürlich irgendwie gerne eine Liste an 10 Tests, die jeder mal ausprobieren sollte. Ich glaube da nicht dran und ich glaube, es kommt drauf an, ist immer eine gute Antwort. Wir wollen ja hier enablen zum selber machen. Nichtsdestotrotz, lass uns nochmal einen kurzen Abstecher Richtung KI machen und dann vielleicht noch, hast du noch ein paar praktische Erkenntnisse, die du irgendwie den Zuhörenden mitgeben möchtest, die, wo du sagst, die sind jetzt untergegangen oder vielleicht hast du tatsächlich so ein paar Tests im Kopf, die jeder mal machen sollte. Aber kurz dein Take zu dem Thema KI, vielleicht eben als Primer. Hab einen Kunden, schon langjährig, der ist immer sehr auf Zack, ja, und will immer Cutting Edge irgendwie operieren. Der hat jetzt schon von einem halben Jahr, der hat mir schon letztes Jahr im Prinzip erzählt, hier pass auf, ne, bei AB-Testing kommt dieses KI-Thema ganz groß und ich habe eigentlich die Erwartung für mein nächstes Setup, dass das mehr oder minder vollautomatisch läuft. Also ich meine, Vibe-Coding, dass Code-Anpassungen durch die KI funktionieren, okay, given, aber auch das für Hypothesenaufstellung und dann eine Design-Ableitung, ne, also dass das im Prinzip alles einfach so flutschen kann. Gib uns da mal so ein Gefühl für, wie weit sind wir noch davon weg? Sind wir schon da? Wie kann KI aber vielleicht jetzt gerade beim Tooling jetzt schon helfen, dass man da einfach das Gefühl befriedigt bekommt?
Ja, also für die Delivery, also für die Ausspielung des Tests kann man sehr viel schon über KI machen. Ich glaube, jeder, der schon mal mit einer KI an Code gearbeitet hat, weiß, dass KIs nicht perfekt sind. Also da ist auch immer gut, dann doch auch nochmal einen menschlichen Experten dahinter zu haben, der da auch nochmal drüber schauen kann und das fixen kann. Aber damit kann man schon sehr viel tun. Bereiche, in denen es noch nicht so fortgeschritten ist, kann sehr viel automatisieren. Der Part mit der Datenanalyse, es gibt sehr viele Tools da draußen, die CRO-Analysen an der Webseite machen. Ich habe jetzt aus meiner Erfahrung heraus, waren die jetzt nicht sonderlich gut. Die können einen aufmerksam machen auf bestimmte Dinge, die man sowieso auch in den Daten gesehen hätte, die man auch im Shop sehen kann. Es ist aber meiner Meinung nach, findet man da nicht unbedingt immer die besten Ideen an der Stelle. Also für die Ideengenerierung ist KI nicht unbedingt immer am besten. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, für die Ausspielung, da kann man viel machen. Man kann automatisieren, wie diese Ergebnisse einem präsentiert werden. Also es gibt einiges, was man heutzutage schon über diese Tools was man automatisieren kann, wo man den Livegang und die Ausspielung des Tests automatisieren kann. Man kann sagen, dass wann ein Test ausgespielt wird, wie er aufgesetzt ist. Also all diese Sachen kann man automatisieren. Und auch der Teil mit der Analyse kann man zum Stück weit automatisieren. Es gibt aber noch keine vollumfänglichen Tools, die das gut übernehmen können. Da brauchst du auch immer noch eine Menschenhand dazwischen. Du könntest dir aber rein theoretisch einen Workflow aufbauen. Ist wahrscheinlich noch sehr komplex, das aktuell zu machen. Einen Workflow aufbauen, wo du viele Schritte in dem AB-Testing-Prozess auch automatisieren kannst. Ich würde aber schon sagen, dass es noch viele Schritte gibt, wo ein Mensch dazwischen sein sollte und wo die Dinge nochmal hinterfragen sollte oder nochmal anpassen und korrigieren sollte.
Also so ein bisschen vergleichbar mit fast allen anderen Disziplinen, wo ja. Ich gerade was macht oder nicht macht. Macht ja auch Sinn.
Es wächst aktiv. Du siehst, in den Tools, die wir benutzen, kommen immer neue KI-Features und manche von denen sind auch sehr nützlich, aber das ist halt auch, wir sind auch in einer Hype-Phase, wo wir versuchen jetzt rauszufinden, welche Use Cases wir für KI haben. Es gibt, wie gesagt, für manche Ideen, für das Brainstorm kann man sich eine KI hinzuziehen. Für den Gesamtkontext ist die manchmal noch nicht gut genug. Für ganz simple Tests, wenn du jetzt beispielsweise nur den Text auf einem Button ändern willst, das kannst du von einer KI generieren lassen. In den meisten modernen AB-Testing-Tools ist das möglich und da brauchst du keinen Dev für. Bei komplexeren Dingen, wo du beispielsweise eine ganze Landingpage testen willst, da merkt man schon, dass die KI da sehr schnell an ihre Grenzen kommt. Also ich glaube, die Zukunftsaussichten sind gut. Ich denke aber, mit der jetzigen Form von KI werden wir nie an einen Punkt kommen, wo wir alles voll automatisiert machen können und dann ein genauso gutes Ergebnis kriegen, wie wenn Menschen in dem Prozess mit involviert sind.
Wir werden gespannt draufblicken. Okay, vielleicht zum Wrap-up. Hast du noch Sachen, irgendwie heißeste Hypothesen, relevanteste Tests, Tipps, die du noch mitgeben möchtest, die jetzt hier noch unerwähnt blieben, ne? Für jeden, der sich als Shopify-HändlerIn mit dem Thema AB-Testing gerade auseinandersetzt?
Ja, ich würde es jetzt nicht so konkret machen, weil sonst könnte ich 50 verschiedene Dinge nennen, aber ganz allgemeine Philosophien. Simpel ist meistens besser, also Dinge zu komplex, zu kompliziert oder zu gimmicky zu machen. Das ist jetzt zumindest basierend auf meiner Erfahrung mit AB-Tests, hat häufig einen negativeren Effekt auf die Performance des Shops. Also wenn man den Weg vom Eintritt auf die Webseite zu dem abgeschlossenen Kauf so simpel und einfach wie möglich für den Kunden macht. Also du willst die Customer Journey so kurz wie möglich machen, natürlich alles in einem richtigen rechtlichen und auch UX-technischen Rahmen. Genau, du möchtest das nicht zu komplex machen und du möchtest tendenziell immer auch auf den späteren Teil des Funnels schauen. Das ist auch immer eine Stelle. Viele Shops wenden sich auf die Unterseiten oder die Startseite, wenn es eine Landingpage ist, dann kann sie auch wichtig sein, aber vieles von dem, was tatsächlich den Umsatz treibt, wird auf euren Produktseiten, in eurem Warenkorb und in eurem Checkout passieren. Die anderen Stellen, ja, Kollektion auch noch, gehen auch noch mit rein und das Menü auch zu einem gewissen Grad. Aber die anderen Stellen haben dann einen tendenziell geringeren Impact. Und dann noch vielleicht noch als letzter Tipp. Ganz, ganz wichtig, mobile first. Erstmal sowieso, der meiste Traffic kommt vom Mobile und du siehst auch, dass häufig, zumindest jetzt aus meiner Erfahrung heraus, dass meistens mobilen User besser auf solche Änderungen reagieren als Desktop-User. Also einmal aus der Sicht, dass der Traffic sowieso von dort im Schnitt größer ist in den meisten Fällen. Sollte man sich daran orientieren, alles mobile first einzurichten, aber vor allem in den Bereichen Tests durchzuführen, die auf die mobile Ansicht eurer Webseite zugeschnitten sind, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt.
Ja, absolut. Okay, das ist natürlich super wichtig. Danke dafür. Ich nehme mal die Heuristik mit, weil die Heuristik im UX, gerade jetzt im E-Commerce, ist ja, es so simpel wie möglich zu gestalten, den Kaufprozess und so unüberladen wie möglich. Aber die Versuchung oder die Tendenz geht ja immer dahin, noch weitere Dinge hinzuzufügen. Ja, okay, unsere Kunden haben vielleicht auch Fragen zu den Produkten, lass uns eine Servicebox irgendwie hinzufügen. Unsere Kunden wollen mehr über die Produkteigenschaften erfahren, lass uns da nochmal was hinzufügen, lass uns unten noch ein Video hinzufügen, lass uns noch User-Generated Content hinzufügen und. Was ja alles für sich genommen Sinn machen kann, aber jetzt durch dieses Werkzeug AB-Testing kann ich ja jetzt sozusagen bei jedem neuen Element validieren, does it add value or does it not, ja? Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Tool, nochmal verbunden mit, Online-Shops leben, Online-Shops entwickeln sich immer weiter und die ganze Zeit muss ich ja Bauchgefühlentscheidungen treffen und weiß es im Endeffekt nicht. Und so habe ich plötzlich eine Methode zu haben, wo ich sagen kann, klar, lass es uns ausprobieren, AB-Testing, nach 4 Wochen müssen wir, hat sich das gelohnt, hat sich das nicht gelohnt. Zu der Wahrheit gehört natürlich auch, dass man sich viel Arbeit doppelt machen wird im Zweifel. Aber dafür hat man ja auch die ganze Zeit positive Entwicklung.
Ja.
Okay, Williams, vielen, vielen Dank. Ich bin auf jeden Fall ein Stück schlauer geworden. Ich verstehe, dass wenn ich über AB-Testing nachdenke oder das einführen möchte, über einen Horizont von 3 bis 6 Monaten, eher 6 Monaten nachdenken sollte, dass die ersten 1-2 Monate erstmal vom Setup geprägt werden, erster Meilenstein AA-Tests zu machen, ne, um zu gucken, ist das Setup wirklich passend. Dann bei der Tooling-Auswahl mich eher daran orientieren, was habe ich denn jetzt aktuell schon für ein Tracking-Setup, was macht da Sinn, was zahlt da am einfachsten drauf ein. Dann Hypothesengenerierung ist eine Kombination aus quantitativen Elementen, qualitativen Informationen und Bauchgefühl. Und dann ist eigentlich die Idee, dass ich möglichst, also jetzt auch entscheidend, jetzt nicht in einzelnen Tests denke, sondern über diesen AB-Testing-Prozess an sich, der es mir erlaubt zu sagen, okay, ne, ich ziehe das jetzt erstmal ein paar Wochen oder Monate durch, bis ich da, ich sag mal, 10 Tests mal mindestens durchgezogen habe, um mich davon zu überzeugen, dass das halt was ist oder nicht. Und dann sollte ich dann ja auch schon die erste Amortisierung dessen gespürt haben.
Richtig.
Okay. Ja, mega cool. Vielen Dank. Und wenn ihr ZuhörerInnen Fragen habt, dann wisst ihr, wo ihr uns erreicht, auf unserer Website tigeshopguide.de. Oder natürlich in den Kommentarspalten, wo auch immer ihr euch dieses Content-Piece hier zu Gemüte führt. Wir hoffen, ihr habt was gelernt. Und danke fürs Zuhören und die Aufmerksamkeit. Und danke dir, Williams, für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören.